Kai, es ist so, im Grunde genommen habe ich noch nie in meinem ganzen Leben für Geld gearbeitet. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist genau so, wie ich es sage. Ich habe eigentlich immer, wenn ich irgendetwas getan habe, das aus intrinsischem Interesse, aus Neugierde gemacht.
Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben.
Hallo, liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Not Too Old Podcasts. Ja, auf das heutige Gespräch freue ich mich tatsächlich sehr, denn meinen heutigen Gesprächspartner verfolge ich schon seit über 20 Jahren mit sehr viel Respekt und tatsächlich saßen wir auch schon beruflich zusammen. Unser heutiger Gast ist Peter Kabel, Jahrgang 1962, der seit gut vier Dekaden auf einer wirklich außergewöhnlichen und aufregenden beruflichen Reise ist, die wahrscheinlich nicht immer einfach war, ihn aber trotzdem intensiv geprägt hat. Den meisten ist er wahrscheinlich ein Begriff als Gründer von Kabel New Media. Als ich selbst Anfang 1999 nach meinem BWL-Studium meinen ersten Job bei der Internetsuchmaschine Lycos angetreten habe und das Netz für den Großteil der Menschen wirklich tatsächlich noch echtes Neuland war, da hatte er mit Kabel New Media bereits ein Imperium geschaffen. In dem Unternehmen waren mehrere hundert Mitarbeiter tätig. 99 ging es an die Börse und 2 Jahre später war das Märchen mit der ersten großen New Economy-Krise dann tatsächlich auch schon wieder vorbei. Allein das wäre für uns beide sicherlich ein abendfüllendes Thema, aber auch zu sehr ein Blick einfach nur in den Rückspiegel. Und wir wollen ja nach vorne schauen. Anders als andere ist er relativ unbeschadet durchgekommen und hat schnell auch spannende neue Aufgaben gefunden, über die wir uns heute unterhalten. Auslöser für unser heutiges Gespräch unter der Flagge von Not Too Old war aber tatsächlich ein Social-Media-Posting von Peter zum Jahreswechsel, auf dem er die Grafik seines Abnehmerfolges veröffentlichte. Minus 17 Kilo im Jahr 2020. Und auf meine Glückwunschnachricht schrieb er zurück: In mir lebt ein 150-Kilo-Mann, den ich immer wieder zähmen muss. Und diesen Satz, den fand ich so spannend, dass ich mich freue, dass ich heute dazu ein bisschen mehr hören kann, beruflich und privat. Lieber Peter, herzlich willkommen. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke für die Einladung. Ich bin gespannt, was wir heute so besprechen werden hier.
Ja, mit Not Too Old richten wir uns ja an Männer so in der zweiten Lebenshälfte. Für viele ist so die 50 eine magische Zahl. Du bist 58, hast 2 erwachsene Kinder, bist, wie wir aus deinem Posting wissen, schlank wie lange nicht mehr und beruflich immer noch voll auf Kurs. Bist du im besten Alter?
Oh je, das beste Alter, keine Ahnung. Aber ich beklag mich jetzt erstmal nicht, ne? So, und das Posting, das habe ich ja vor allen Dingen gemacht, weil viele auf das Jahr 2020, Corona, Lockdowns und alle möglichen Einschränkungen nicht so besonders positiv blicken. Und natürlich habe ich auch Corona und Lockdown und alles Mögliche erlebt und auch erlitten und tue es ja weiterhin. Aber ich fand eben, es gab auch einige positive Dinge in diesem Jahr 2020 und dazu gehörte unter anderem, dass ich eben wieder mal Zeit gefunden habe und das in mir genommen habe, mich auch körperlich wieder um mich selbst zu kümmern. Und ich glaube, ich habe auch geschrieben, ich glaube, es ist ja so, ich habe das 7 Jahre, da war es her, dass ich dieses Gewicht hatte. Und insofern war es jetzt vor 7 Jahren die beste Zeit, es ist jetzt die beste Zeit. Wenn man es am Gewicht abliest, dann wiederholt sich das immer wieder mal. Ne?
Okay. Ja, viele unserer Hörer, die müssen ja gerade so die Hürde der 50 nehmen und haben Sorge, dann als alt abgestempelt zu werden. Das ist für viele einfach immer noch so die Zahl, wo vermeintlich die zweite Hälfte des Lebens beginnt. Du marschierst nun auf die 60 zu. Wie würdest du deine letzte Dekade beschreiben? Welche Rolle hat da auch das Alter gespielt? Also hast du Zipperlein oder hast du das Gefühl, dass du auch mit so vielen Themen immer noch beschäftigt bist, dass da du gar keine Zeit hast, über dein Alter nachzudenken?
Beides. Also nicht über sein Alter nachzudenken, das ist wahrscheinlich mit zunehmendem Alter blöd, ne? Also dass man das am Anfang nicht so tut, das macht ja Sinn, aber irgendwie mit dem Laufe der Zeit macht es schon Sinn, glaube ich, über sein Alter auch aktiv nachzudenken. Und Zipperlein, ja, die bleiben ja nicht aus, wenn man älter wird. Genau, und irgendwie mobil zu bleiben, also oder mobil zu sein, und dann hoffentlich ganz lange im Alter auch zu bleiben. Das ist auch etwas, das ist mir erstmal zu eigen, aber das ist auch eine Sache, die ich gerne bewahren würde. Deswegen, also wenn ich heute drüber nachdenke, was soll ich denn jetzt tun und mich entscheiden soll, soll ich jetzt irgendwie noch eine Flasche Wein trinken oder vielleicht dann doch ein bisschen Sport machen oder sowas. Nicht, dass ich keinen Wein trinke, ne? Aber dann würde ich jetzt halt heute vielleicht gelegentlich mal sagen, nee, ich mache mal vielleicht lieber Sport, weil ich auch Lust habe, mich zu bewegen und beweglich zu bleiben. Und früher hätte ich da wahrscheinlich andersrum mich vielleicht auch gelegentlich entschieden.
Okay, okay. Es gibt ja diese berühmte Frage, wann du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht hast. Also beschäftigst du dich jetzt mal abgesehen von deinem Beruf, wo du ja sehr zukunftsgerichtet unterwegs bist, lernst du auch so für dich noch Neues kennen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, zunächst einmal, mein Beruf hilft mir dabei natürlich. Mhm. Deswegen habe ich ihn auch oder betreibe ich ihn ja auch. Ne? Ich sage immer, mein Middle Name ist Neugierde. Das war schon immer so. Okay. Und das bin ich auch weiterhin. Das ist eigentlich meine wesentliche Triebkraft, ist meine Neugierde auf eben neue Dinge, neue Umstände, neue Personen, neue Sachverhalte und dergleichen mehr. Und ja, genau. Also insofern lerne ich eigentlich ständig Neues kennen. Ne? Okay. Natürlich wiederholen sich auch Dinge im Laufe der Zeit, aber das ist ja dann auch in sich selbst wiederum auch was Neues. Ne? Also ja. Eben, wie fühlen sich halt Wiederholungen an und.
Ja, du hast ja durch deinen Vater ägyptische Wurzeln und du hast beruflich auch unter anderem über deine Beteiligung einen Schwerpunkt in Indien. Und das ist, glaube ich, ein Land, über deren Menschen und auch über deren Business hier eigentlich relativ wenig nur Bescheid wissen. Inwieweit prägt es dich auch, dass du dich mit anderen Ländern und mit anderen Kulturen befasst?
Das ist, glaube ich, eine gute Beobachtung oder eine gute Feststellung. Also tatsächlich ist es so. Ich bin eben schon in den frühen 60er Jahren ein Kind von jemandem, der Wirtschaftsflüchtling, würde man das heute irgendwie despektierlich bezeichnen, also ein Migrant war. Nämlich mein Vater, der aus Ägypten sich aufgemacht hat, um im Westen zu studieren und letztlich auch ein Leben aufzubauen und so weiter. Mhm. Und das hat mich natürlich schon geprägt, weil das damals in den 60er Jahren und 70er Jahren eben wirklich ungewöhnlich war. Also in dem Vorort von Stuttgart, ich bin in Stuttgart aufgewachsen, in dem Vorort von Stuttgart waren wir wirklich mit weitem Abstand das Absonderlichste, was man sich überhaupt nur vorstellen konnte damals. Ne? So, wer mich kennt, der weiß ja auch, dass ich eigentlich immer irgendwie ein bisschen dunkleren Teint habe, dunkle Haut habe und so weiter. Also das heißt, es war schon sehr auffällig. Und es hat mich natürlich auch ein bisschen sensibilisiert wahrscheinlich dafür, wie unterschiedlich eben Kulturen sein können und wie, weiß ich nicht, die Mischung von Kulturen und wenn die unterschiedlichen Kulturen aufeinanderprallen, was daraus entstehen kann und so weiter. Ne? Dafür bin ich bestimmt ein bisschen sensibler als jetzt andere, das aufgrund ihrer Biografie sind. Und die Indien-Story, die hat natürlich dann schon auch damit ein Stück weit zu tun, klar. Indien, das ist eine sehr interessante, sehr dynamische, ungeheuer junge Volkswirtschaft, in der die Digitalisierung eine ganz, ganz maßgebliche Rolle spielt. Da entsteht gerade Wert, da entstehen Geschäftsmodelle, alles Mögliche. Da wird das Leben von echten Menschen wirklich positiv und irgendwie beeinflusst durch Digitalisierung in vielerlei Hinsicht. Und das fand ich interessant. Also ich war neugierig auf das Land und habe mal durch Zufall dort eine erste geschäftliche Aktivität auf dem Beifahrersitz in einem großen Bus sozusagen mitgemacht, ja, also nicht im Driver Seat da. Und das hat mich eben neugierig gemacht. Da hatte ich auch guten, glücklichen vielleicht ersten Erfolg. Und daraus abgeleitet hat sich eben eine Aktivität, dass ich eben mich dort in verschiedener Weise in das Ökosystem, Early Stage Digital Ökosystem eingeflochten habe. Und da gibt es eben ein Beteiligungsportfolio von derzeit knapp 10 Unternehmen. Insgesamt habe ich schon, weiß ich nicht, glaube ich, 15, 16 oder sowas Beteiligten dort gehabt, also auch schon geexitet, auch schon sehr schön geexitet. Ich habe an diesen unternehmerischen Aktivitäten, Beteiligungsaktivitäten eben auch andere europäische Co-Investoren mitgenommen, ne? Die dann mit investieren konnten. Genau. Und das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen absonderlich sein, aber es ist eben wieder, ne, ich bin halt sehr neugierig, mich interessiert das. Ich sehe, dass dort eine ganz andere Dynamik ist als hier. Ich sehe, dass das Digital-Ökosystem eben auch sehr tech-driven ist und nicht nur oder vorrangig so marketing-driven, ne, wie das hier teilweise erlebt habe. Und deswegen habe ich eben meine Investitionsaktivitäten in Startups ab dem Jahr 2013 ungefähr eigentlich fast gar vollständig da nach Indien in dieses Ökosystem verlagert. Genau.
Musst du dazu da oft vor Ort sein?
Ja, klar. Also vor Corona wollte ich gerade noch sagen. Ja. Vor Corona. Also ich bin jetzt genau, jetzt ist ja Ende Februar 2021 und genau Ende Februar 2020 war ich zuletzt in Indien. Da war ich dann regelmäßig in Bangalore, in Hyderabad, in Delhi. Das sind so die Orte, in denen sich die Startup-Community eigentlich konzentriert. Mhm. Und seither nicht mehr. Und davor aber eigentlich regelmäßig viermal im Jahr eben dort, ne? Genau.
Okay. Und hast du überhaupt sowas wie einen typischen Arbeitstag? Du bist ja auch als Professor hier an der Hochschule. Ist jeder Tag anders oder hast du schon einen gewissen Rhythmus, um dich um deine ganzen Projekte zu kümmern?
Doch, ich habe schon einen Rhythmus. Also ich bin, wie du richtigerweise sagst, ich bin ja Hochschulprofessor. Ich lehre auch tatsächlich, also nicht eine Honorarsache oder sowas, sondern ich habe da wirklich mit vielen Studierenden zu tun. Und in der Vorlesungszeit bin ich eben schon auch stark dadurch getaktet, zeitlich, weil ich eben Vorlesungen habe und alle möglichen anderen, das weiß ich, Gremien und Besprechungen und was es da alles gibt. Und in der Nicht-Vorlesungszeit, was natürlich erfreulich lange Wochen auch sind im Zyklus des Jahres, habe ich dann natürlich einen ganz anderen Rhythmus. Ne? Da kann ich dann, habe ich halt früher vor Corona eben auch Reisen machen können, in zum Beispiel Indien, das konnte man immer genauso timen, dass man in der Nicht-Vorlesungszeit dann da hinfuhr. Und andere Dinge auch, ne?
Genau. Okay, okay. Du bist ja, glaube ich, seit über 25 Jahren als Professor an der HAW, also der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, und kümmerst dich im Department Design um KI, um Design Thinking, um Drohnen, um moderne Technik. Sorgt diese Arbeit mit den jungen Menschen bei dir auch für eine Frische im Kopf? Du kannst ja wahrscheinlich nicht so wie andere Professoren jedes Jahr deinen gleichen Stiefel durchziehen, weil du ja eigentlich ständig neue Rahmenbedingungen und Technologien hast. Also musst du ja selbst auch viel recherchieren oder forschen sozusagen. Also genau. Das hält dann frisch, oder?
Ja, nee, absolut. Und weil wir ja hier über Altern sprechen oder eben über die Entwicklung im fortschreitenden Alter, ne? Tatsächlich ist es so, ich mache das schon sehr lange, 25 Jahre, ja. Damals war ja die ganze Online-Geschichte ganz am Anfang. Ne? Ich glaube, 1995 ist mein erstes Jahr an der Hochschule gewesen. Ich bin als Professor an die Hochschule berufen worden, weil ich damals überhaupt irgendwie das Wort digital aussprechen konnte und Designer war. Ne? Der sich da eben nicht sträubte, sondern das eben aktiv betrieb. Mhm. Und dann war das eine Reihe von Jahren eigentlich schon so, muss ich sagen, dass das natürlich auch eine, und ich konnte dann auch noch verrückt, ne, ich konnte ja mein Deputat eben halbieren. Also ich musste nur die Hälfte der Zeit arbeiten, habe natürlich auch nur die Hälfte der Vergütung bekommen, aber musste nur die Hälfte der Zeit arbeiten. Und das habe ich dann eben auch wahrgenommen während der Zeit bei KW Media, wo ich ja ein ziemlich großes Unternehmen irgendwie geleitet habe, auch noch zu der Zeit bei Jung von Matt, wo das ja auch nicht anders war. Und habe dann erst danach im Grunde genommen diese, wie soll ich sagen, einzigartige Gelegenheit so richtig für mich erkannt, die sich eben darin bietet, dass man mit jungen Leuten ständig zu tun hat, die einen unentwegt im Grunde genommen Dinge fragen, jetzt nicht explizit, aber implizit, ne, die man für sich selber eigentlich schon glaubt, beantwortet zu haben, indem man sie eben immer wieder neu erklären muss und so weiter, muss man sich auch selber immer wieder neu vergegenwärtigen, was da eigentlich die richtige Antwort drauf ist oder so. Mhm. Ne? Und in der Tat ist es so, in den letzten Jahren, ganz besonders, denke ich, nicht selten, dass es ja eigentlich so ist, ich müsste eigentlich der Hochschule Geld bezahlen dafür, dass ich das machen darf und nicht die bezahlen mir Geld, dass ich das mache. Ne? So, also wir sind ja nur unter uns beiden hier, insofern soll das bitte niemand hören. Aber es ist tatsächlich so, dass man natürlich, je älter man wird, es natürlich umso interessanter ist, sich da jetzt mit diesen jungen, unverbrauchten Menschen irgendwie zu beschäftigen. Mhm. Und wir sind ja im Design, sind wir ja jetzt nicht eine Wissens, also natürlich gibt es ja auch viel Wissen, ne? Aber das ist ja nicht das Vorrangige, das Wissen, sondern das ist ja eher eben auch ein bisschen Haltung und ein bisschen Verständnis entwickeln, weiche Faktoren, Empathie in Situationen hinein sich denken können, in potenzielle Nutzer und so weiter und so weiter. Das sind ja alles oder sehr viele weiche Faktoren, die auch mit Persönlichkeit zu tun haben und so weiter. Ne? Und insofern, ja, das ist super spannend. Ne? Und wie ich sage, eigentlich ein Privileg. Ne?
Ja, genau. Und erkennst du so Unterschiede in den Generationen? Du machst ja jetzt Leute quasi fit fürs Berufsleben und das schon jetzt quasi, ja, eigentlich über zwei Generationen. Verändert sich da was? Jetzt mal abgesehen von der Digitalerfahrung, die deine Studenten mitbringen. Früher musstest du denen darüber noch viel erzählen. Heute sind die alle mit dem Smartphone in der Hand aufgewachsen. Aber merkst du auch an anderer Stelle eine Veränderung bei deinen Studenten?
Ja, aber also, das ist insofern eine schwierige Frage, weil, sagen wir mal, das ist ja immer ein sehr individuelles Geschehen, verstehst du? Man hat ja wirklich mit individuellen Menschen zu tun. Ne? Ich mache ja, wenn ich im Design lehre, dann habe ich ja nicht Vorlesungen, wo ich 200 Leute sitzen habe, die ich gar nicht kenne, sondern ich habe vielleicht eine Community im Laufe eines Semesters von vielleicht 50, 60 Menschen, ne, die da so um mich rum turnen. Und dann hat man eben mit einigen intensiveren und mit anderen etwas peripheren Kontakt und so weiter und so weiter. Aber es sind immer Individuen. Ne? So. Und insofern da jetzt so eine, verstehst du, so ein Trend irgendwie zu sagen, ja, früher waren die Menschen so und heute sind sie so, weiß ich nicht. Da tue ich mich ein bisschen schwer. Ne? Je länger ich es auch erlebe, umso schwerer tue ich mich zu verallgemeinern. Ne? So, aber es gibt natürlich, gibt es Auswirkungen. Und zum Beispiel ist eine interessante Sache, dass eben dieses, was man so landläufig Digital Knowledge nennt oder sowas, ja so weit verbreitet zu sein scheint, ne? Dass man, wie du ja auch jetzt die Annahme hat, ja, denen muss man ja heute nichts mehr erzählen und früher musste man das, aber es ist irgendwie eigentlich gerade andersrum, weil verstehst du jetzt mit einem Smartphone irgendwie das nächste YouTube-Filmchen irgendwie abzuspielen oder bei TikTok noch nicht mal abspielen zu müssen, weil es von alleine kommt, das ist jetzt nicht unbedingt eine große Medienkompetenz oder eine große Digitalkompetenz. Ne? Und insofern ist es mitunter, habe ich das Gefühl, eigentlich aufgrund dieser Selbstverständlichkeit gewissermaßen, die vermeintlich Digitales heute irgendwie hat, manchmal sogar schwieriger, da irgendwie die richtige, wie gesagt, die richtige Einstellung, die richtige Haltung, das richtige Denken, die richtigen Handlungen dann auch irgendwie zu provozieren, ne, bei den Studierenden.
Wir kommen ja beide noch so aus so einer Zeit, wo man, wo es im Job noch darum ging, irgendwann einen Tiefgaragenstellplatz zu haben oder das gläserne Eckbüro. Ja, dafür hat man dann abends lange gearbeitet. Du kennst auch die Agenturszene ja selbst und das war ja fast ein Privileg, wenn man dann um 21 Uhr eine Pizza geliefert bekommen hat, damit man noch ein bisschen in der Nacht durchhält. Heute sind es eher Mitarbeiter, die fragen nach Teilzeit, die möchten gerne ihren Hund mit in die Agentur bringen. Und für die ist auch wichtig, für eine Firma mit den richtigen Werten zu arbeiten. Ist das schwierig, da manchmal Schritt zu halten, wenn man noch quasi auch das andere Extrem selbst mitgemacht hat? Oder hast du dich da quasi drauf eingestellt? Oder spielt das gar nicht so eine große Rolle?
Also Kai, es ist so, im Grunde genommen habe ich noch nie in meinem ganzen Leben für Geld gearbeitet. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist genau so, wie ich es sage. Ich habe eigentlich immer, wenn ich irgendetwas getan habe, das aus intrinsischem Interesse, aus Neugierde gemacht. Mhm. Und weil ich so neugierig war und weil mir das dann Vergnügen bereitet hat, diese Neugierde auch stillen zu können sozusagen oder befriedigen zu können, habe ich intensiv gearbeitet. Also wenn ich um 9 in der Agentur war oder heute um 9 irgendwas mache, dann tue ich es nicht, weil ich ein Eckbüro haben möchte. Das könnte ich mir im Zweifel mittlerweile leisten und so weiter. Sondern ich tue es, weil ich eben intrinsisch motiviert bin. Ne? So, und deswegen tue ich es intensiv. Und weil ich es intensiv tue und vielleicht auch nicht ganz doof bin, schaffe ich auch irgendeinen Wert für jemanden und der ist bereit, diesen Wert mir zu bezahlen. Und so kommt dann letztlich auch Geld zu mir, erfreulicherweise, aber es ist genau so. Also das ist vielleicht auch ein bisschen, da bin ich vielleicht auch ein bisschen komisch. Ne? Das würden wahrscheinlich auch viele sagen, dass ich wahrscheinlich ein bisschen komisch bin. Aber je älter ich werde, weil wir hier über das Altern sprechen, umso klarer ist mir, dass das eigentlich für mich der einzige Weg war, überhaupt irgendwie, verstehst du, professionell agieren zu können im Leben. Ne? So, und dass es total bescheuert wäre, wenn ich jetzt auch meine alten Tage in Anführungszeichen Sachen machen würde, verstehst du, die ich nicht eigentlich wirklich gerne tun möchte, sozusagen. Ja? So, und insofern bin ich da schon relativ dezidiert oder ich habe klare Vorstellungen. Ja? So, ja, genau. Ich habe natürlich auch das Privileg, weil ich, aber noch einmal, ich sage das ganz bewusst und viele werden sagen, ja, der ist ja stinkenreich und bla bla bla. Also so stinkenreich bin ich gar nicht und so weiter. Nee, das Privileg ist sozusagen, ist mir erwachsen, weil ich so denke und nicht andersrum, weißt du? So ist meine Denke. Natürlich kann man auch völlig anders zu Zielen kommen, aber das ist halt mein Weg.
Kannst du das denn auf Studenten übertragen? Also fragen die auch nach deiner Einstellung der Arbeit gegenüber oder ist dein Job eigentlich eher Vermittlung von Inhalten?
Nee, wie gesagt, also das ist ein Designstudium. Ich lehre ja in einem Studiengang, der heißt Kommunikationsdesign. Und in dem habe ich ein Fachgebiet namens Service und Interaction Design. Also bei mir landen Leute, die halt, was weiß ich, UX machen oder sowas, ne, im weiteren Sinne. Wir versuchen ja da auch so, wie gesagt, ganz breit zu gehen. Also ein wirklich wichtiges Thema für mich ist zum Beispiel das ganze Sprache und Computer, ne? Also natürliche Sprachverarbeitung und so weiter, die ja, was ja das Nutzererlebnis für digitale Services dramatisch verändern kann, aber eben auch das Nutzererlebnis für einen Lichtschalter dramatisch verändern kann. Ne? So. Und so kommen eben auch diese Themen, ne, die du da nanntest, also Drohnen und was weiß ich, alles Mögliche, ne? AI jetzt gerade ganz stark natürlich im Kommen. Und diese Fragen, die kann man ja nur verhandeln, wenn man eine bestimmte Einstellung dazu hat. Verstehst du? Also wenn wir heute im Jahr 21 über, jetzt sagen wir mal, eine App sprechen oder so, dann macht es ja für Studenten überhaupt keinen Sinn, über eine App fürs Jahr 21 nachzudenken, sondern die müssen ja für eine App fürs Jahr 23 nachdenken, sozusagen. Sonst, verstehst du, die müssen jetzt ja nicht irgendwie einem Produktmanager gefallen, sondern die müssen ja dem Produktmanager von morgen gefallen, sozusagen. Mhm. Ja, und deswegen, also verstehst du, dieses Denken, nach vorne zu denken, sich zu fragen, warum tue ich das eigentlich, was ich tue? Ne? Purpose, das war ja das, was du angesprochen hattest. Und sich diesen Purpose nicht von irgendjemandem sagen lassen, sondern den irgendwo selber anpacken, gewissermaßen. Das ist meiner Ansicht nach eigentlich die Grundvoraussetzung, dass man in diesem Beruf überhaupt existieren kann. Wenn du anders rangehst, dann wirst du halt, Pixelschubser irgendwo sozusagen, ja, und musst halt das 200 AB-Testing-Banner irgendwie optimieren. Auch ein Job, ne? So, aber da findest du ja auch keinen Purpose drin. Also insofern, wenn du irgendwie in diesem Job was werden willst, und ich glaube, das gilt für immer mehr Jobs auf der Welt, ne, oder für immer mehr Themenfelder, dann musst du eben so eine bestimmte Haltung haben und entwickeln. Und insofern, ja doch, das ist ein wichtiges Themenfeld mit den Studierenden, aber ist ja auch ein wichtiges Themenfeld mit, was weiß ich, Gründern, wenn ich in Indien zu tun habe oder auch sonst wo zu tun habe oder so, mit denen habe ich jetzt ja auch jeden Tag zu tun, eigentlich jeden Tag zu tun, ne, über Calls natürlich und so, da ist es auch oft ein Thema, ne, so dass man einen richtigen Purpose entwickelt. Das muss ja nicht immer irgendwie nur Weltverbesserung sein, sondern es können ja auch kleinere Verbesserungen sein, sozusagen, ne, die man ins Auge fasst.
Du hattest jetzt das Thema Voice schon angesprochen. Ich weiß, dass du auch ein Buch verfasst hast, wo es um den Dialog zwischen Mensch und Maschine geht. Und ich bin tatsächlich skeptisch, was so diese Sprachsteuerung angeht und habe Alexa bei mir auch noch nicht einziehen lassen zu Hause. Ich habe irgendwie so den Eindruck, nee, ich brauche keinen, der mithört. Wie würdest du jetzt mich und auch unsere Hörer überzeugen, mich irgendwie auf dieses Experiment einzulassen? Siehst du das als Alltagserleichterung, kommen wir da nicht mehr dran vorbei oder was macht da den Reiz für dich aus?
Ja, also ich verstehe sehr gut, dass man als 50-plus-jähriger Mensch keine Alexa in seinem Haus haben möchte und dass es auch einem irgendwie komisch vorkommt, mit Maschinen zu sprechen, sozusagen. Das geht mir übrigens persönlich auch gar nicht so schrecklich wie anders. Aber ich will darauf hinweisen, wenn man mal junge Menschen betrachtet im Westen, also hier in Europa, ne, dann wirst du feststellen, dass die eben ganz selbstverständlich mit ihren Smartphones sprechen und auch ganz selbstverständlich Sprache als ein Werkzeug verstehen, wie man mit Maschinen irgendwie umgehen kann, sozusagen. Und wenn man mal in andere Geografien schaut, eben Asien, wo ich mich viel bewege, dann wird man sehen, dass Menschen, die eben von vornherein im Smartphone sozialisiert wurden, digital sozialisiert wurden, eben ganz anders, in ganz anderer Weise nochmal mit Sprache umgehen. So, das wäre das Erste, was ich mal so ein bisschen weiten wollen würde. Und das Zweite ist, Also, und vielleicht auch das nochmal, ne? Also verstehst du für mich, ich habe ja die stationäre Internetwelle ganz gut miterlebt, mobil habe ich auch ganz gut miterlebt und im Grunde fühlt sich jetzt ganz genauso an wie damals, ne? So, mhm. Es ist eine Veränderung im Interfacing. Und wir sind jetzt im Moment wirklich so auf so einer ganz elementaren 0.5-Ebene, ne? Also wo man wirklich sagt, das ist doch Spielkram, das funktioniert doch gar nicht richtig oder irgendwie, das ist doch noch gar nicht so richtig nützlich, ne? So, aber so fühlten sich die Smartphones ja auch früher an, ne? Also die erste Smartphone-App war ja diese Biertrink-App, wo das Accelerometer irgendwie getestet wurde und man konnte das Smartphone so an den Lippen halten und dann kam der Bierschaum irgendwie, hat sich gelevelt und so weiter. Also auf dem Niveau sind wir jetzt im Moment gerade, ne? So, man muss sich überlegen, dass wenn Maschinen mit Sprache umgehen können, ich habe jetzt bewusst nicht verstehen gesagt, ne, sondern mit Sprache umgehen können, dann heißt das nicht zwingend, dass man irgendwie mit der Maschine jetzt Voice sprechen muss, sondern man kann in die Maschine beispielsweise auch was reinschreiben. Man kann aber irgendwie einfach so reinschreiben, wie man eben sich jetzt auch angewöhnt hat, in Google reinzuschreiben und nicht zu sagen, ich möchte Apfelkuchen backen, also sage ich Apfel plus Kuchen, aber nicht so eine boolsche Operation, sondern ich schreibe einfach rein, wie geht Apfelkuchen? Und dann kann Google diesen normalen Ausdruck analysieren und kann daraus eine erstaunliche Qualität an Treffern liefern. Ne? So, wenn du dir das jetzt vorstellst, auf einem ongoing Dialog sozusagen, den du mit einer Maschine hast, dann ist es eben vielleicht schon so, dass weiß ich nicht, du möchtest eigentlich wissen, wie viele Podcast-Abrufe habe ich eigentlich vorgestern aus Amerika gehabt? Und das kannst du ja bestimmt auch rauskriegen aus deinem Tool, ja? Aber da musst du halt 5-mal klicken, bis du dann letztlich da bist. Mhm. Wenn du es aber einfach reinschreibst und die Antwort kommt 0, weil du auf Deutsch sendest oder was auch immer, verstehst du, dann gehst du ja ganz anders mit Daten um. Also ich habe jetzt bewusst ein B2B-Beispiel gewählt, ne? Und nicht Voice. Und da ist eine riesige Bandbreite und ich bin da wirklich 100%ig von überzeugt, dass in, sagen wir, 5 Jahren von heute, hört sich wahnsinnig lang an, aber es ist ja in Wahrheit ganz kurz, ne? Dass in 5 Jahren von heute wir eine Situation haben, wo es eine ganze Reihe von sprach-enabled Anbietern gibt, also ein Reiseportal, was sprach-enabled ist und anderes, was eben nicht immer noch ein Portal irgendwie, eine Maske irgendwie ausfüllen lässt, ja, so, oder eben ein SAP mit Sprache und eins ohne Sprache, ein Voice First, Altenpflegeprodukt und eines, was das nicht kann und so weiter, verstehst du so? Und dann wirst du merken, dann wird Convenience alles sein, ne? Wie es immer heutzutage convenient ist, wenn eine Sache komplizierter ist, und eine einfachere Sache da ist, dann sagen die Leute alle, oh Gott, ja, die Daten und ich möchte nicht, dass es mithört, aber trotzdem nutzt jeder Spotify und Facebook und was nicht alles und macht sich über die Daten auch keine großen Gedanken. Ne? Also, ja, das stimmt. Genau. Also insofern doch, da bin ich sehr überzeugt von. Deswegen habe ich auch dieses Buch gemacht. Ich bin überzeugt deswegen, weil ich eben mich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftige, schon seit einer ganzen Reihe von Jahren. Auch da ist die Hochschule sehr wertvoll gewesen, weil ich ein paar europäische Forschungsprojekte betreiben konnte, wo wir eben uns mit diesen Voice-Interfaces, Sprach-Interfaces beschäftigt haben. Mhm. Und dann habe ich in Indien eben auch in sehr viele Startups investiert, bei denen Sprachverständnis ein Zentrum ihres Geschehens ist. Also, was weiß ich, eine Recruiting-App oder ein Recruiting-Portal, ne? Verstehst du, was eben über natürliche Sprache CVs analysiert, erste Interviews führt und sowas, ne? Und Matching macht auf Positionen, ja? Oder eben auch Sprachassistenten, über denen man, was weiß ich, Lebensmittel einkaufen kann, der gerade ziemlich durch die Decke geht in Indien aufgrund der Pandemie auch und und. Ne? Genau.
Okay.
Also deswegen, ich bin da relativ tief drin, aber ich verstehe, dass Leute sagen, Gott, ja, Alexa, und da gebe ich dir recht, das ist eben, verstehst du, das ist die 0.5-Version, ne? Ja. Das ist noch nicht mehr, das Mehr ist aber im Ofen gerade, das wird ziemlich schnell kommen. Ne?
Okay. Ich habe auch von dir in einem Interview gelesen, dass du gesagt hast, du bist wahrscheinlich Deutschlands ältester Digital Native und dein LinkedIn-Motto ist digital von Anfang an. Gilt das aus deiner Sicht insbesondere für Unternehmen oder eigentlich für den Menschen als Ganzes? Also es gibt ja diese Smartphonisierung auch unserer Kinder. Einige haben dann Sorge, dass den Kindern Fähigkeiten abhanden kommen, wie Intuition oder handwerkliches Geschick oder vielleicht auch Kreativität. Bist du da auch kritisch, was den Total. Umgang angeht? Oder?
Ja, absolut, na klar. Nee, also ich meine, ich bin ja auch hier super privilegiert, weil ich habe ja mein ganzes Handwerk, also alles Denken und natürlich auch die ganze Kindheit und Jugend und was man da alles irgendwie an Sozialisation irgendwie dazurechnen kann, war ja bei mir völlig analog. Also ich bin ja Designer geworden zu einem Zeitpunkt, das sage ich auch immer gerne, wo das Einzige, wofür man elektrischen Strom als Designer brauchte, war die Schreibtischlampe. Sonst war alles analog, ja. Alles. Ja. So, und das hat dazu geführt, dass man eben grundsätzlich zuerst mal richtig nachdenken musste. Was will ich jetzt eigentlich genau tun? Weil jeder Schritt, den man unternommen hat, war irgendwie irrsinnig aufwendig. Und Man wird jetzt nicht irgendwie, verstehst du, 10 Buchstaben irgendwie Letra setten in 10 unterschiedlichen Schriftgraden, um sich entscheiden zu können, wie groß soll es denn jetzt sein?
Ja.
So, nur so ein ganz banales Beispiel. Und insofern ist natürlich bei mir, für mich als Person, das Ideal, weil ich habe dieses analoge, effiziente Denken und habe mich nie gescheut, die effizienten digitalen Tools zu nutzen und einzusetzen von Anfang an. Eben deswegen bin ich digital von Anfang an. Mich hat das, meine Neugierde hat das interessiert und deswegen habe ich mich mit Computern beschäftigt zu einem Zeitpunkt, als Computer noch eine Sache war, wo schwarzer Fond, grüne Buchstaben irgendwie auf komisch halbrunden Monitoren flackerten. Ne? So genau so. Und deswegen ist es für mich natürlich gut. Jetzt ist die Frage, die du ja hattest, sollen Kinder das alles machen und so weiter. Gut, schau mal, das kann man ja sowieso nicht verhindern. Ne? Deswegen kann es also auf keinen Fall darum gehen, zu sagen, nein, das dürfen die nicht, sondern es muss darum gehen, irgendwie, ja, das gut zu machen. Das klingt jetzt natürlich total blöd und unspezifisch, aber so ist es ja auch bei anderen Dingen. Also, verstehst du, es ist ja nicht, also ich habe einen erwachsenen Sohn und eine Tochter, die ist jetzt bald 17, noch nicht ganz erwachsen, aber schickt sich an. Es ist ja unmöglich, dass die nie, sagen wir, Alkohol trinkt. Ne? So, das ist höchstwahrscheinlich, dass sie das ausprobieren wird. Ne? So, und natürlich, wir Erwachsene trinken ja auch Alkohol gelegentlich, vielleicht auch zu viel und so weiter. Also verstehst du, das ist ja im Grunde die gleiche Situation. Jetzt kann es ja nicht darum gehen zu sagen, nein, du darfst das nicht, ich mach's aber oder wir alle machen das nicht, damit es nicht gemacht wird, sondern nur darum gehen, irgendeine vernünftige Haltung dazu zu entwickeln, gemeinsam sozusagen. So verstehe ich das eigentlich auch. Ne? Eine vernünftige Haltung heißt aber natürlich auch, dass es nicht nur darum gehen kann. Ist nicht so einfach. Ne? Jetzt in Pandemiezeiten allemal. Was soll man denn sonst machen, außer am Computer irgendwie?
Ja, das stimmt. Ich würde jetzt doch einmal noch in den Rückspiegel gucken. Du hast ja schon Mitte der 90er voll auf das Internet gesetzt. Da gab es keine ausgetrampelten Pfade. Da gab es auch noch kein Fachpersonal eigentlich. Da sind Leute noch mit so einer AOL-CD, die auf irgendwie ein Magazin draufklebte, wie einer Tomorrow oder einer Konrad oder so weiter, sind die online gegangen. Hattest du da eine Vision? Hast du in Silicon Valley geguckt und gesagt, das kann ich auch? Oder hast du dich treiben lassen? Oder was war da so dein Antrieb?
Ja, Neugierde. Okay. Hatte ich schon gesagt. Nein, also es ist eben so, tatsächlich, ich bin ja Mitte der 80er Jahre ins Berufsleben eingestiegen. Und als Designer, als Grafikdesigner nannte man das damals, ne? So, mich hat's durch Zufall in Sphären verschlagen, gleich am Anfang, wo man auch mit Inhalten zu tun hatte. Also, verstehst du, in redaktionelle Editorial-Kontexte sozusagen, ne? Zeitschriften, ähnliche Sachen und so weiter. Und das war ein Glücksfall. Ich habe mit Partnern zusammen damals ein Unternehmen namens Büro Hamburg betrieben. Da haben wir große Zeitschriften und Zeitungsverlage beraten, haben für die Nullnummern produziert, haben mit Editorial, mit was weiß ich, Fotografen und Autoren und so weiter eben Konzepte aufgebaut und. Und darüber hat sich eine fantastische Gelegenheit ergeben, nämlich der Zigarettenkonzern Philip Morris, der damals noch so hieß, der wollte heute würde man das nennen, Content Marketing betreiben. Der wollte also Werbung machen, ohne zu werben, weil er ihn schon, weil es schon damals anfing, dass die Werbeverbote für Tabak aufzogen, und die wollten versuchen, wie können sie trotzdem Talk of the Town sein, ohne jetzt für Zigaretten zu werben. Ne? Also eine eigentlich super, super interessante Situation, denn wenn du dir vorstellst, Ende der 80er Jahre, so etwas, das war, verstehst du, darüber hat niemand nachgedacht. Ne? So. Mhm. Und jetzt, pass auf, das war so crazy, dass wir den Auftrag bekamen, Events zu organisieren, zu denen wir aus ganz Deutschland, ich glaube 10 oder 15 junge Menschen casteten, über Werbekampagne riesig groß, sich zu bewerben, um an einem exklusiven 15-Personen-Kongress in New York teilzunehmen. Und da haben wir ein Penthouse gemietet und da wurden die da hingekarrt. Und dann hieß es, und jetzt müssen hier die coolsten, weltbewegendsten Zukunftssachen an den Start kommen, und zwar in person, die man sich nur vorstellen kann. Und dann waren da Top-Fotografen und Autoren von allen möglichen Zeitschriften aus Deutschland und so weiter und haben sozusagen dabei zugeguckt und waren auch Teil dieses exklusiven, super exklusiven Events. Ne? Mhm. So. Und dann wurde das alles zurückgespielt nach Deutschland. Kannst du dir das vorstellen? Es war abgefahren. Ja? So. Ja. Also wir sind mit der Concorde geflogen nebenbei, ne? Und so weiter. Also das war wirklich alles auf allerhöchstem Niveau. Ja. Und ich, Peter, hatte unter anderem die Aufgabe, eben als junger Trüffelhund sozusagen auch gute Ideen zu haben, was da irgendwie Programm sein könnte und so weiter. Ne? Ich war der Jüngste da im Team damals. Und genau, und so bin ich auf diese ganzen Sachen gestoßen. Und so habe ich eben schon zum Wechsel des Jahrzehnts, also Ende 80er, Anfang 90er Jahre, mit Digitalthemen zu tun gehabt. Wie gesagt, damals gab es Internet noch gar nicht so richtig, eigentlich gar nicht, sondern man hat CD-ROMs und Kiosksysteme gedacht. Und das war schon total abgefahren und völlig crazy Science-Fiction sozusagen. Und Touchscreens und solche Sachen, verstehst du, das war jenseits, ne? So. Und es war in der Tat, du sagst mir, wenn ich zu lang aushole, ne?
Nee, alles aber, gut.
So, genau. Und es war in der Tat damals so, eigentlich niemand wusste irgendwas. Ne? Verstehst du? Niemand. Ja. Also das, weil es gab ja nichts, sondern es wurde alles neu geschaffen. Und ich habe für mich eigentlich gelernt damals, persönlich am Leib erfahren, dass das für einen im Grunde ein bisschen trägen und faulen Menschen, neugierig, aber träge, eigentlich der ideale Moment ist, auf eine Welle aufzugehen. Weil, verstehst du, die Lernkurve ist tierisch steil. Du lernst wirklich jeden Tag voll mit, weil alles noch relativ klein und überschaubar ist. Ja? Und man das alles total verstehen kann und überall seine Nase reinstecken kann und. Währenddessen 2 Jahre später oder 4 Jahre oder 20 Jahre später ist es ja alles schon so eine Wissenschaft, dass es ja ein kleines Segment davon irgendwie zu durchdringen schon ein ganzes Leben dauert. Ne? So, ja. Und so bin ich ins Digital gekommen und so bin ich auch ins Thema Internet gekommen und so bin ich auch ins Thema Mobile gekommen und so bin ich sehr froh, dass ich zu genau diesem Zeitpunkt jetzt auf dem Thema natürliche Sprachverarbeitung bin. Ja. Und so kann ich als Faulpelz mit der Welle wachsen sozusagen und so habe ich das auch damals eben gemacht. Ne?
Genau. Du hattest jetzt die Worte benutzt, es war klein und überschaubar. Du hast den ja kurz danach, ich glaube, 1000 Mitarbeiter betreut. Wie hast du so ein Firmenkonstrukt aufgebaut, wenn man eigentlich gar nicht genau weiß, wo einen die Reise hinführt? Und hast du auch so das Thema Führung gelernt? Weil auch das muss man ja handeln.
Ja, gut, genau. Berechtigte Frage. Also erstmal, das war natürlich dann schon ein paar Jahre, ne, von das, wovon ich gerade sprach, also da in diesem Kontext, wo wir diese Geschichten für Philipp Morris damals gemacht haben, da waren wir ja vielleicht so 20, 30 Leute, ja. Ne, so Größenordnung, Agentur damals, und dann hat es ja mehrere Metamorphosen durchlaufen und ja, Jahr 2001 waren wir 1000 Leute oder sowas, ne, also das hat natürlich, sind ja schon ein paar Jahre bis dahin. Neugierde war auch das, wie soll ich sagen, der Purpose von Carbon New Media. Wir haben genau diese Kultur damals geprägt. Kultur, die ja auch, was weiß ich, wenn du auf einem Piratenschiff bist oder auf einem Walfangschiff oder sowas, ja, dann weißt ja auch nicht genau, wo es hingeht. Du weißt, dass du irgendwas erreichen willst und dass es irgendwie ziemlich schwierig werden wird und dass du idealerweise die Leute mit dem richtigen Spirit brauchst, die das mit dir zusammen machen, egal was die Challenge sein wird. Und so sind wir eben da auch bei KW Media aufgetreten. Und ich glaube, das war auch eben unser Erfolg sozusagen, den wir ja hatten. Und der ja auch dazu beigetragen hat, dass die Menschen, die damals in diesem Unternehmen teilweise auch sehr jung angefangen haben, extrem schnell mitgewachsen sind sozusagen, also auch in Fähigkeiten. Und heute ja überall auf der ganzen Welt eigentlich verstreut sind und lustigerweise ein wirklich interessantes Netzwerk von Menschen, die eben Digitalisierungsexperten sind, und zwar wirklich von Grund auf, ne, sozusagen, nicht im Hinblick auf bestimmte Technologien, sondern eben auf bestimmte Wirkkräfte, die eigentlich sich immer wiederholen, erstaunlicherweise, ne, natürlich abgewandelt, aber immer wiederholen. Ne, genau.
Du bist dann, ihr seid ja 99 an die Börse. Mal so ganz pragmatisch, wie muss man sich das vorstellen? Du holst dir am nächsten Tag einen Kontoauszug und der Drucker hört gar nicht auf zu tackern, weil du mit so großen Zahlen plötzlich zu arbeiten hast, oder ist das, passiert das nicht über Nacht?
Ja, also wie gesagt, das passiert nicht über Nacht. Das ist ja das Ergebnis von einigen Jahren Arbeit gewesen sozusagen. Und ja, also ich meine, um die Dimension deutlich zu machen, ne, das Unternehmen KW Media hat ja in seinem letzten Geschäftsjahr ungefähr 100 Millionen Euro Umsatz gemacht. Mhm. Ja. Hat auch, was weiß ich, 20 Millionen Euro Verlust gemacht, aber es hat 100 Millionen Euro tatsächlich einen echten Umsatz gemacht. Also nicht irgendwie Wirecard, sondern echt. Ne? So, und als wir 99 an die Börse gingen, da haben wir ja, ich glaube, 17 Millionen Euro von der Börse erlöst. 1,7. Also das ist ja heute eine A-Runde in einem klapprigen Berliner Startup, ne, was null Umsatz macht sozusagen. Ja, ja. So, ja, tatsächlich, so ist es. Ne? Ja. Also insofern große Zahlen, ja, ja, natürlich, aber ich lese, die Verhältnisse waren anders. Also die Größe der Zahlen war damals eben nicht so groß, sondern die war ein bisschen kleiner. Und auch das, womit wir da zu tun hatten, war jetzt auch nicht, verstehst du, so verrückt oder so. Also das, natürlich war es verrückt für die damalige Zeit, aber wenn man das heute in den Kontext setzt, dann relativiert sich das auch schon ein bisschen. Leider, weil ich meine, es wäre natürlich richtig gewesen, verstehst du, es ist ja auch so gewesen. Also es gab ja ähnliche Unternehmen, vergleichbare Unternehmen, die ein Jahr später an die Börse gingen. Die haben ja ein Vielfaches an Bewertung gehabt und eben auch ein Vielfaches an Geld eingenommen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die heute noch im Markt sind und eben wir mit KW Media nicht im Markt sind. Ne? Ja. Sehr erfolgreiche Hamburger Agentur, Sinna Schrader, ich glaube, die haben 100 Millionen an der Börse erlöst. Damals waren um einiges kleiner als KW Media. Ne? Ja. So, dann kannst du sehen, wie eben die Börse, verstehst du auch, die Verhältnisse dann teilweise irgendwie nachhaltig verändert oder ne, beeinflusst.
Eine letzte Frage noch zu dem Kontext. Du hattest ja dann durch die Insolvenz und auch sicherlich harte Zeiten. Wie bist du da durchgekommen, auch als Mensch? Also wie wichtig ist dann die Familie, das soziale Umfeld? Wie fängt einen das so auf, wenn man eigentlich auch so eine Reise dann hinter sich hat?
Das war in der Tat eine Reise, die man in dieser Form nicht im Reisebüro buchen würde, die aber, wenn man sie mal gemacht hat oder sich auf dem Weg befindet sozusagen, schon auch lehrreich ist und sehr einen nicht döver macht, ne, sondern im Gegenteil eben auch viele Dinge blicken lässt und menschliches Verhalten und alles mögliche andere irgendwie deutlich macht. Ne? So, also ich glaube, also erstmal, das war eine brutale Zeit und ob du es glaubst oder nicht, bis heute, buchstäblich heute ins Jahr 21, habe ich juristisch damit zu tun. Ich bin, was weiß ich, im Rechtsstreit mit dem Finanzamt und verstehst du, es gibt immer noch Dinge, die dramatisch sind, ne? Also die auch existenzbedrohliches oder wie auch immer beeinflussendes Dimensionen haben. Ne? So, und damals war das natürlich am Anfang, das war unglaublich, verstehst du, ich wurde kriminalisiert, ich wurde wirklich richtig zerstört, also systematisch kann man auch sagen, aus bestimmten Richtungen und so weiter. Es haben sich unfassbar viele Menschen gefreut, diesen jungen Schnösel der über Jahre irgendwie behauptet hat, er könne da als Halbägypter, verstehst du, in die Vorstandsbüros gehen und denen zu erzählen, was, wie man das zu machen hat und so weiter, dass der endlich irgendwie in seine Schranken verwiesen wurde und so weiter. Es gab juristische Auseinandersetzungen mit Privatpersonen, mit Fonds, mit tralala, also verstehst du, wirklich kräftig. Ne? So auch nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in anderen Märkten, in denen wir operiert haben und so weiter. Eben weil auch die Medien so darauf abgegangen waren und dadurch auch eben der Eindruck entstanden war, dass ich oder wir da irgendwie betrogen hätten oder was weiß ich, was ja eben nicht der Fall war, ne? Sich dann Jahre später herausstellte, aber eben, das war schon mühsam. Ne? Und wie hat man das, wie habe ich es geschafft? Du, vielleicht, weil ich eben purpose-driven bin, verstehst du? Weil ich eben habe das ja alles nicht gemacht, ich habe das schon ganz am Anfang gesagt, weil ich reich werden wollte, sondern weil ich reich an Erfahrung und an Wissen und so weiter werden möchte. Das hat mich auch ein bisschen bewahrt, deswegen jetzt irgendwie, verstehst du, aufzustecken oder irgendwie völlig zerstört zu bleiben, sondern das hat mich motiviert, irgendwie einen anderen Weg einzuschlagen und mal nochmal irgendwie, weiß ich nicht, mich neu zu konfigurieren und so weiter. Ne? Und dann, genau.
Okay, dann hast du ja tatsächlich doch für dich dann auch was draus gezogen und bist quasi ja vielleicht sogar gestärkt daraus hervorgegangen, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen schräg anhört, aber...
Ja, doch, also auf jeden Fall, wie gesagt, es ist, also viele denken ja, ich hätte da unfassbare Summen Geld irgendwie vereinnahmt, das ist irgendwie blöderweise gar nicht so der Fall, in dem Ausmaße jedenfalls bei weitem nicht, ne? So, aber das ist auch egal, sowas kann man Leuten ja nicht ausreden oder wozu auch, sozusagen, und insofern gestärkt oder verstehst du, alle sagen, ja, das geht eben gut, ne? Ich muss schon gucken, dass ich irgendwie auch Geld verdiene und so weiter, ne? Aber anyway, natürlich bin ich schlauer geworden, klar, ich glaube, ich halte mich für relativ erfahren. Also jedenfalls kannst du mir wenig Sachen erzählen, die mich so richtig schocken würden.
Okay. Alles ja. Klar. Dann schließen wir mal so ein bisschen die Klammer und kommen zurück zu dem 150-Kilo-Mann, der in dir steckt. Ja. Sag mal, wie du das eigentlich genau gemeint hast. Ich fand es eine super Aussage, aber ist der da, wenn du ihn von alleine lässt oder...
Ja, denke ich mal. Ne? Also ich habe einfach, ich bin ja jetzt eben Ende 50 und ich habe auch eine Physiognomie, das ist, mein Körperbau ist eher ein bisschen rundlich und irgendwie so ein bisschen, ja, jedenfalls nicht der blonde, schlanke Hühne, das ist nicht meine Physiognomie. Ne?
Wie ist so. Deine Größe und dein Gewicht? Magst du das sagen?
Ja, ich bin 180 Zentimeter groß und ich wiege derzeit, glaube ich, so 96 ungefähr.
Okay.
Ne? Also da könnten schon, wenn ich jetzt irgendwie das Idealgewicht halten wollte, könnten, glaube ich, bestimmt nochmal 15 Kilo runter oder sowas, keine Ahnung. Aber das bin ich ja nicht, verstehst du? Darum geht es auch dabei gar nicht. Genommen, ne? Und auf der anderen Seite, ja, ich bin auch jemand, der sinnenfroh ist. Ja, also ich bin eben nicht asketisch, ich mache Dinge gerne, wie gesagt, neugierig, ich esse gerne, ich trinke gerne, ich koche gerne, ich lasse mich auch gerne bekochen und so weiter. Ich finde das, diese Art von Sinnlichkeit auch einen ganz schönen und wichtigen Aspekt im Leben, den eben auch auszuleben. Und wenn ich das jetzt alles ausleben würde und gleichzeitig, wie gesagt, einfach so ein bisschen meine übliche Trägheit auch der anheim geben würde, mich, dann wäre ich sehr schnell bei 150 Kilo. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Ja, das dauert dann auch nicht ewig. Genau. Ja. Und warum habe ich das gemacht? Weil ich es mir einfach vorgenommen habe. Ich wollte es einfach. Ja? Ich habe das Glück, dass ich mir vor, ich glaube, 10 Jahren schon, ne, digital von Anfang an, so eine WLAN-Waage mal gekauft habe, einfach aus Neugierde damals. Und ich habe tatsächlich Gewichtswerte und dann auch zunehmend andere Körperwerte, die dann die neueren Generationen gebracht haben, von vor 10 Jahren. Also dann kann ich auch sehen, dann gibt es natürlich Phasen, wo ich mich nicht so ums Gewicht gekümmert habe und dann gibt es einen Endpunkt, und also einen Anfangspunkt und einen Endpunkt dieser Phase und der ist dann eben, wie man sich vorstellen kann, höher und so weiter. Genau, und dann gab es irgendwann einen Schwellwert Ende letzten Jahres, wo ich dachte, nee, irgendwie so geht es jetzt nicht weiter. Eben, man wird älter. Das ist, je früher man, glaube ich, so ein Vorhaben nochmal anpackt, umso schlauer. Ja? Und so habe ich das gemacht. Ja. Und wenn du mich fragst, was war der Auslöser? Eitelkeit, weil ich gerne gut aussehe und mich gerne irgendwie gut kleide und weil es eben als 150 Kilo Mensch viel schwieriger ist, als wenn man unter 100 sich bewegt.
Genau. Okay, aber dann wertest du auch quasi diese Phasen, wo du dann die Peaks hast, gar nicht als Kontrollverlust oder dass du irgendwie sagst, sondern du gibst dich dem dann auch hin und sagst, das ist auch irgendwie Genuss und Lebensqualität so ein Stück weit, oder?
Ja, na klar, na klar. Also ich meine, guck mal, eben, jetzt, ich bin, habe so viel im Leben gemacht, habe wirklich alles Mögliche getan. Ne? Warum soll ich jetzt nicht auch Spaß haben dürfen? Total verrückt, wenn ich das nicht mir selber gönnen könnte oder sowas. Ne?
Ich weiß es von mir auch, abnehmen wird ja im zunehmenden Alter immer schwerer. Ich habe so mit Intervallfasten angesetzt. Was war, vielleicht kannst du unseren Hörern da auch noch irgendwie einen Tipp geben. Wie hast du das geschafft? Hast du da auch, bist du da auch digital und machst das mit Apps und du hast die Waage schon angesprochen? Oder waren das so ganz einfache?
Also im Grunde kannst du sagen, viel mehr bewegen, viel weniger trinken, etwas weniger essen.
Okay.
Ja, so, das ist eigentlich, kann man sagen, die Gleichung. Und ich trinken ist bei mir, das hat ja jeder andere Maßgaben oder andere Wirkkreisläufe. Also bei mir ist Wein trinken, Rotwein trinken wirklich der, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Ne? So, und das ist ja auch immer schön, wenn man das so ein bisschen reduziert und auch mal über ein bisschen längere Zeit reduziert, jetzt nicht nur für eine Woche mal nichts trinkt, sondern vielleicht mal tatsächlich sagt, ich trinke mal 4 Wochen gar nichts und dann trinke ich am Wochenende eine Flasche Wein und dann ist auch schön gewesen oder sowas. Finde ich auch schön. Ne? Also auch diese Verzicht, das hat jetzt nicht nur was mit Abnehmen zu tun, aber ich finde, durch das Abnehmen bei mir, was ich dann da auch daran ablesen kann, motiviert es mich dann natürlich auch noch ein bisschen mehr. Ne? So, genau. Und mehr Bewegung, ja, ich habe so einen elliptischen Crosstrainer zu Hause. Den habe ich mir schon vor einigen Jahren, eben vor 10 Jahren, als ich schon mal versucht habe, vor 8 Jahren, als ich das schon mal gemacht habe, ein ähnliches Programm, habe ich mir den gekauft. Es war ein ziemlich teures Teil, so wie er auch im Fitnessstudio steht. Das hat sich aber total gelohnt, ja. Und mit dem, weil ich auch eine kaputte Hüfte habe und so weiter, ich kann jetzt nicht gut joggen auf der Straße und jetzt, wenn es natürlich schlechtes Wetter ist, würde ich wahrscheinlich sowieso nicht auf die Straße joggen gehen, aber mit diesem Teil und sich dann 2 Podcasts reinhauen auf 1,5-facher Geschwindigkeit, ist für jemanden, der dann gerne neugierig, verstehst du, ich höre dann ja auch wirklich gerne, was weiß ich, amerikanische Podcasts über AI, wo wirklich schlaue Leute schlaue Sachen erzählen, wo ich dann währenddessen mir auch Notizen machen muss, damit ich das nicht alles irgendwie wieder vergesse oder so. Also so, verstehst du, macht es für mich auch Spaß. Ne? Jetzt einfach so sinnbefreit da irgendwie Stunden abkurbeln, das wäre, könnte ich überhaupt nicht. Ne?
Okay. Facebook hat mir verraten, dass du 2001 aufgehört hast zu rauchen. Hast du
das
wirklich seitdem durchgezogen oder hast du mal irgendwann gesagt, so dass...
Nein. Okay. Also wenn ich irgendein Achievement, habe im Leben, auf das ich wirklich, mit dem ich zufrieden bin, vollkommen zufrieden bin. Ne? Also es gibt ja der Designer, dem ich bin nie zufrieden. Ne? Ich finde immer irgendwas, was ich verbessern möchte. Aber das auf keinen Fall. Das ist genau so, wie du sagst. Danke, dass du mich daran erinnerst. 2001 bin ich nachdem die Cameo Media Pleite stattgefunden hatte, die hat ja im Frühjahr stattgefunden, bin ich im Herbst, habe ich mir einen 4-wöchigen Aufenthalt in Asien genehmigt, um mich mal zu erholen von diesem ganzen Wahnsinn, zumindest ansatzweise. Und ich habe am Flughafen auf dem Umsteigen in Frankfurt, glaube ich, eine Packung Zigaretten geraucht in der Raucher-Lounge, die es damals noch gab, und seither nie wieder eine Zigarette angepackt.
Okay.
Und ich würde auch, ich weiß genau, wenn ich mir heute eine von jemandem leihen würde, weil ich vielleicht jetzt denke, das wäre jetzt lustig oder was weiß ich was, dann würde ich mir wahrscheinlich noch am selben Tag eine Packung kaufen und wäre wieder voll drauf. Ja, das ist leider so. Ja.
Okay.
Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Das kann ich eigentlich nur jedem raten. Das Verrückte ist ja, also Rauchen macht ja eigentlich nichts, außer dass es irgendwie ein Problem löst, also durch das Rauchen entsteht sozusagen. Ja? Also Tabakrauchen finde ich wirklich völlig sinnbefreit. Kann ich mir überhaupt nicht. Gibt es für mich keinerlei Grund, das zu tun. Gelegentlich mal vielleicht irgendwie recreational Marihuana zu rauchen. Das ist ein völlig anderes Ding. Aber kein Tabak. Tabak ist also.
Das können wir auf jeden Fall so stehen lassen. Das ist schon mal eine Erkenntnis von heute und darum geht es ja auch, dass wir den Hörern was mit an die Hand geben und da finde ich diese Aussage zum Rauchen ganz super. Hast du denn so als Abschluss, hast du vor, mit 65 dann auch kürzer zu treten und in Rente zu gehen? Oder sagst du, du bist noch voll im Saft und ziehst das auch noch weiter durch? Und weil dieser Austausch mit den Studenten auch dir viel nützt? Oder guckst du so voraus und sagst, so langsam kannst du ein bisschen runterfahren, was deine beruflichen Aktivitäten angeht?
Einerseits, andererseits. Also erstmal an der Hochschule, da wird man ja tatsächlich mit 67 dann auch, ich glaube, bei mir ist ja, das ist ja so eine Altersstaffelung, ich glaube, bei mir ist 66,5 oder sowas, wird man ja wirklich ausgemustert. Also ich habe das jetzt gerade erst erlebt bei einem Kollegen, damit wird wirklich vor die Tür gesetzt und so weiter. Wie auch immer. Nee, also ich kann mir nicht vorstellen, dann plötzlich irgendwie aufzuhören. Womit soll ich aufhören? Also mich interessieren die Dinge ja, die ich mache. Ich habe das schon gesagt, ich arbeite ja nicht wegen Geld, sondern weil es mich interessiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dieses Muster bei mir irgendwie ändern wird. Es mag schon sein, dass sich der Beschäftigungsfokus irgendwie ändert, ne? Also das kann ich mir vorstellen. Aber ich kann mir auch genauso gut vorstellen und will da jetzt niemanden, soll ich sagen, wachrütteln, aber ich kann mir auch vorstellen, mich an der Hochschule früher pensionieren zu lassen, um noch einmal etwas Neues zu starten.
Okay.
Ein kleines Unternehmen oder irgendeine, verstehst du, eine Aktivität. Ne? Also vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ich würde vielleicht gerne backen. Ich würde gerne irgendeine Art von Bäckerei machen oder irgendwie sowas. Das würde ich jetzt heute nicht mehr tun wollen. Aber verstehst du, ich kann mir auch vorstellen, mal nochmal was ganz anderes zu tun. Ne? Das finde ich auch eine der Dinge, die an der Cabinio Media Pleite gut waren für mich. Ne? Wäre das nicht passiert, wäre ich wahrscheinlich heute immer noch in dem genau gleichen Hamsterrad sozusagen.
Ja.
Und das bin ich Gott sei Dank nicht, sondern ich wurde gezwungen, mein Leben neu zu organisieren. Und ich zwinge mich heute immer wieder, mein Leben neu zu organisieren und mich neu zu erfinden. Und dann sage ich, okay, jetzt will ich noch mal ein Buch schreiben. Ne? Also habe ich schon mal ganz am Anfang meines Berufslebens gemacht. Fand ich jetzt auch gut. Und verstehst du so, ich glaube, man muss sich immer wieder neu selber erfinden. Und dann gibt es auch keine Altersgrenze.
Ja, sehr. Das ist ein wundervolles Schlusswort. Peter, ganz vielen lieben Dank für die spannenden Infos und Insights. Wir haben ja doch überwiegend nach vorne geguckt, weil das auch wahnsinnig spannend ist, was du alles treibst. Und es war ja wirklich eine kurzweilige Stunde. Ganz vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne geschehen. Viel Erfolg für deinen Podcast. Ne?
Ja, vielen Dank. Und liebe Hörer, auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer. Ja, in der zweiten Lebenshälfte, passt auf euch auf, bleibt gesund. Abonniert unseren Podcast, hinterlasst gerne Bewertung oder einen Kommentar auf dem Streamingdienst eures Vertrauens, gebt uns Feedback. Das ist unser Antrieb, um hier weiterzumachen und auch spannende Gäste vors Mikro zu holen. Vielen Dank.